Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Schlecht? Jetzt besser? Lautstärke stimmt. Ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich. Wir beide hier vorn freuen uns sehr, dass Menschen dazugekommen sind und einige sind geblieben. Die geblieben sind, wissen, dass die Plätze hier vorn sehr heiß sind aus den letzten anderthalb Stunden. Es wurde sehr, sehr intensiv diskutiert und gerungen um Antworten. Ich weiß nicht, ob uns Antworten gelingen, aber wir versuchen es. Unser Überthema ist Europa wieder lieben. Und da haben wir ein Buch mitgebracht, das heißt Der Autor, auf den ich gleich komme. Und ich möchte Ihnen gleich sagen, jetzt wird es vielleicht ein bisschen zukunftsfroher. Hoffentlich auch in der Diskussion, aber zumindest inhaltlich. Denn wir haben sozusagen auf der einen Seite die Gegenwart Europas, in der leben wir, und wir haben heute auch ein Stück der Zukunft Europas mitgebracht. Auf der einen Seite das, was hier zwischen zwei Buchdeckeln seit gestern erschienen ist, und auf der anderen Seite mit André Wilkens, den ich hier vorstellen möchte. Einen Autor, der mehr ist natürlich als ein Autor, der dieses Buch verfasst hat. Ich begrüße also den studierten Politikwissenschaftler, ehemaligen Leiter des Projektzentrums Berlin, der Stiftung Mercator, des Open Society Institut, der Soros Stiftung in Brüssel, den Initiator und das Gründungsmitglied des European Council for Foreign Relations, André Wilkens. Und André Wilkens ist noch mehr. Darauf möchte ich jetzt auch noch kommen. Nach der Flucht aus der Tristesse der Nachwende-DDR lebte er also zwei Jahrzehnte in und mit der Brüssel-Maschine, wie er das so schön nennt, der Europäischen Kommission und dem Europäischen Parlament. Er ist bekennender Fußball und auch Fan des ersten FC Union Berlin. Wer nicht weiß, was das ist ein Verein, der demnächst in die erste Bundesliga aufsteigen wird. Er kommt aus Berlin-Oberschöneweide. Das macht ihn in meinen Augen ganz besonders sympathisch, weil wir haben uns jetzt erst gerade kennengelernt. Und er wurde mit seinem Buch Analog ist das neue Bio, ist er als Autor bekannt geworden. Und jetzt liegt es vor, das Neue, seit gestern, ich sagte es schon, Der diskrete Charme der Bürokratie, gute Nachrichten aus Europa, erschien im S. Fischer Verlag. Was für ein Titel, und versprochen ist eine kurze Lesung. Und seit heute Morgen haben wir uns geeinigt, was ein bisschen eitel klingt, dass ich als Moderator jetzt mal den Lesenden übernehme. Aber André Wilkens möchte nicht lesen. Nicht, weil sein Buch schlecht wäre, sondern weil er sich vielleicht gar nicht traut. Das macht ihn doppelt sympathisch, und ich versuche es jetzt ganz einfach. Und Sie dürfen mich hassen dafür, wenn ich mich verhasple oder es Ihren Vorstellungen von wie liest man aus einem Buch nicht entspricht.
Also er liest auf jeden Fall viel besser als ich.
Wir hoffen. Ich beginne. Wir befinden uns in London, in Hampstead, im Haus von Sigmund Freud. Das heißt eigentlich auf der Couch von Sigmund Freud oder besser gesagt in der Nähe davon. Lassen Sie mich das analysieren, ob Sie ein Problem haben, bringt Freud das Gespräch zum Ende. Für die erste Sitzung war das sehr viel Stoff. Da brauchen wir nun beide eine Pause. Frau Fichtel wird Sie nach draußen geleiten und einen neuen Termin machen, wenn Sie wollen. Bis dahin machen Sie nichts Lebensgefährliches. Auf Wiedersehen. Nachdem EU gegangen ist, sitzt Freud noch eine halbe Stunde in seinem Analysesessel und versucht, die Fäden aus dem ersten Gespräch zu einem Teppichmuster zusammenzuknüpfen. Nach erster Reflexion stellt sich der Fall so dar. EU ist eine erfolgreiche, gut aussehende, intelligente Frau in den besten Jahren, die sich auf dem Höhepunkt ihres Lebens übernommen hat und in eine Midlife-Crisis geschlittert ist. Dazu kam eine längere Krankheit, von der sie sich nur langsam erholt, wahrscheinlich weil sie der falschen Therapie gefolgt ist. Nach über 10 Jahren gefühlter und realer Krise hat sie das Vertrauen zu sich selbst verloren und zweifelt an ihrer Identität. Da hinein spielen nun unverarbeitete Konflikte und Komplexe aus ihrer Kindheit. Sie kommt aus einem liebenden, aber auch gestörten Elternhaus. Insbesondere der Vater scheint einen wichtigen, aber auch zerstörerischen Einfluss auf EU auszuüben. Man könnte es als Hassliebe bezeichnen, die bis hin zu Ödipus-Komplexen reicht. Fast schien es so, als seien die Konflikte mit dem Vater überwunden, aber in letzter Zeit ist er trotz seines hohen Alters wieder ziemlich fit. Es sei mal dahingestellt, ob es Altersstarrsinn ist, der fehlgeleitete Wunsch zu helfen oder autoritäres Gehabe. Jedenfalls kuscht EU wieder wie ein kleines Kind. Dabei geht es ja nicht darum, den Vater zu ersetzen oder zu töten. EU hat ihm viel zu verdanken. Aber EU ist mehr als Vaterland. Der Vater leidet an einer Multipolarität und EU hat das anscheinend geerbt. Beim Vater hat das zu regelmäßigen Krisen geführt. Die Frage ist, wie EU das unter Kontrolle behalten oder sogar positiv nutzen kann. Die Multipolarität ist ein problematischer Zustand für Frau Europa, aber fast noch schlimmer wäre Unipolarität für Europa, so schizophren das auch klingen mag. Die von der Psychologie grundsätzlich geschätzte Unipolarität war in Europa immer mit absolutem Autokratismus, Gewalt und Krieg verbunden. Deshalb ist Multipolarität in diesem Fall Teil der Lösung. Aber fällt EU das jetzt auf die Psyche? Kann sie eine multipolare Identität haben und sich damit wohl und gesund fühlen? Im Moment läuft ja einiges wieder auf Unipolarität zu, aber das schafft noch mehr Probleme. Schwierig. EU wurde von ihren Eltern mit der Angst vor der Vergangenheit aufgezogen. Das hat zu einer angstgeprägten Identität der EU geführt. Diese hatte aber auch eine disziplinierende Wirkung und gewaltige Energien freigesetzt. In letzter Zeit hat die Angst nachgelassen und damit auch die Disziplin und Energie. Aber an die Stelle der Angst ist noch nichts Neues getreten. EUs Identität befindet sich in der Schwebe. Allerdings gibt es Anzeichen für eine Rückkehr der Angst vor der Vergangenheit. Das muss nicht unbedingt schlecht sein. Ob dies die Identität von EU wieder stärken wird, muss man abwarten. Aber reichen wird es nicht. EUs Identität braucht mehr als Angst. EU ist nicht frei von einem gewissen Narzissmus. Bis vor kurzem hätte man sogar von einem Messias-Komplex sprechen können. Der Vater hat früher ja große Teile der Welt dominiert und auch EU war anfangs recht dominant. Aber Narzissmus und Dominanz haben sich in den letzten 5 Jahren im Zuge der eigenen Identitätskrise fast in nichts aufgelöst. Noch vor ein paar Jahren hat Frau Europa allen ihren Nachbarn intensiv ihr eigenes Modell aufgedrängt und mit finanziellen und anderen Anreizen dafür geworben. Dafür fehlt ihr heute das Vertrauen. Als erste imaginäre Sitzung mit Freud war das ganz nützlich. Brauchen wir eine zweite Sitzung? Fragezeichen. Muss EU jetzt für die nächsten 5 Jahre auf die Couch? Fragezeichen. Oder lebenslang? Wie Woody Allen? Oder schaffen wir es mit einer konzentrierten Anstrengung, so wie es Freud scheinbar gelungen ist, seine eigene Lebenskrise in den Griff zu bekommen? Welche Therapie würde Sigmund Freud anwenden? Gibt es so etwas überhaupt? Ich, also der Autor, wird auf mögliche Therapien in den nächsten Kapiteln zu sprechen kommen. Und das hat der André Wilkens gemacht. Und da liegt es vor, das Werk. Ich habe ihm, dem André Wilkens, in unserem ersten Gespräch gesagt, dass ich als deutscher Nörgler und Stammhirnkretinist, flapsig gesagt, ein wenig beunruhigt war, weil im Verlaufe meiner Lesebekanntschaft mit diesem Buch ging meine gute Laune nicht weg. Und es hat mich verunsichert. Das blieb sozusagen eine gewisse problematische Situation für mich und ist es eigentlich immer noch. Und ich möchte jetzt den Autor selbst ins Spiel bringen. Erstens ist es natürlich schön, dass EU als endlich mal weiblich bezeichnet wird. Und jetzt sitzen hier zwei alternde weiße Herren hier vorn und reden über diese doch sehr attraktive Frau in den allerbesten Jahren. Aber eigentlich haben wir ja gar keinen Grund, positiv gestimmt zu sein, weil Frau EU befindet sich ja in der Krise. Behauptung oder Tatsache? Also wie kommen Sie dazu, dieses unwahrscheinlich, natürlich nicht kritiklose, aber dann doch unwahrscheinlich positive Werk zu schreiben? Du natürlich, Herr Gewandt.
Na, danke erstmal für die Lesung. Ich habe festgestellt, ich bin tatsächlich schlecht im Lesen. Insofern war das tausendmal besser als das, was ich jemals hätte lesen können. Warum habe ich mich entschieden, ein positives Buch zu schreiben? Erstmal, weil ich tatsächlich denke, Europa ist eine super Sache. Ist schon mal toll, dass viele Leute auch so sehen. Aber das muss man ja auch mal sagen dürfen heutzutage. Und das sagen viele Leute nicht mehr. Weil wenn man in die Buchläden geht heutzutage, sind ganze Wände von Europa schafft sich ab. Also Haufen Bücher, die du wahrscheinlich auch bisher bis zu diesem Buch gerne gelesen hättest, die Europa kritisieren, die Bürokratie, all die bösen Sachen, ist ein ganzer Industriezweig scheinbar entstanden von Leuten, die Europa kritisch herunterschreiben. Und da dachte ich, es ist einfach mal Zeit, dass da jemand kommt und ein Buch schreibt, Europa ist eigentlich wunderbar. Und das habe ich gemacht und ich habe das gemacht, indem ich meine eigene Geschichte genommen habe. Also ich habe nicht irgendwelche Zahlen zusammengetragen von Wirtschaftswachstum und wie die Märkte größer und größer werden und immer mehr Firmen sich zusammengeschlossen haben und Wohlstand erzeugt haben und dies und das und Erasmus-Studenten hin und her. Also Zahlen haben wir genug, sondern ich habe einfach meine eigene Story aufgeschrieben. Ich komme aus Ost-Berlin und im Moment, als die Mauer gefallen ist, war ich weg. Da bin ich mit dem alten Lader nach Brüssel gefahren und habe ein Praktikum bei der EU angefangen. Und da bin ich hängen geblieben, weil die erste Frau, die mir in Brüssel über den Weg lief und mir gezeigt hat, wo ich mich anmelden müsste, um eine Wohnung zu bekommen, die habe ich dann geheiratet. Die ist Engländerin, also bin ich dann auch nach England gekommen, zurück nach Brüssel, nach Italien, in die Schweiz. Ich bin rumgekommen und das war eine Erfüllung eines Lebenstraums. Ich komme ja aus einer geschlossenen Gesellschaft, wo man eben das alles nicht konnte. Ich konnte nicht einfach woanders hinreisen, ich konnte nicht einfach woanders arbeiten, ich konnte nicht einfach eine Engländerin heiraten und mit der Kinder haben, die deutsch-britische Staatsbürgerschaft haben. Ich konnte diese ganzen Sachen nicht und auf einmal konnte ich sie und das war gigantisch toll. Und wenn ich das versucht habe in dem Werk und scheinbar jedenfalls bei dir hat es gute Laune erzeugt, rüberzubringen, dann war es der Versuch wert.
Das war wirklich mehr als ein Versuch, weil das, was mich sehr beunruhigt hat bei der Lektüre, ist natürlich nicht nur die Grundgestimmtheit bei aller Kritik, sondern sind diese wunderbaren Felder zwischen Kaffee und Brüsseler Essen. Das bringt mich natürlich auf so einen schönen, aber natürlich auch nochmal zu befragenden dialektischen Widerspruch. Auf der einen Seite beschreibst du, das ist ein wunderbares Wort, die Brüsselmaschine, die sozusagen von der Gurke bis zum Fußnagel uns quasi Vorgaben gibt, wie wir uns quasi genormt durch Europa bewegen oder Produkte normen nach den Maßgaben, die in der Brüsselmaschine entstehen. Und auf der anderen Seite singst du natürlich auch ein Loblied darauf, dass es zum Beispiel in der Nähe von Turin ein Barista gibt, der den besten Kaffee Europas, wenn nicht gar der Welt, produziert und herstellt. Und du trinkst ihn und ich genieße es, wie du ihn trinkst in deinem Buch. Aber was ist dann, wenn die Brüsselmaschine weiterhin wie geschmiert läuft und noch effektiver läuft, gibt es dann bald nur noch Spitzenkaffee in Europa oder nur noch schlechten Kaffee in Europa, wie es außerhalb von rund um Turin ja fast üblich scheint?
Ja, fangen wir mal mit der Bürokratie an, weil also einfach habe ich es mir ja nicht gemacht. Also ich wollte ein positives Buch zu Europa schreiben, da hätte ich es auch nennen können Friede, Freude, Eierkuchen. Aber ich habe gesagt, ich mache was mit Bürokratie. Weil sogar die überzeugtesten Europäer werden sagen, naja, Europa ist ja eigentlich gut, aber diese Bürokratie ist ja schrecklich. Und ich wollte mir das einfach mal angucken und sagen, ist es dann wirklich so schrecklich? Und ich komme, und deshalb kann ich es empfehlen, mal dieses Kapitel zu lesen, der diskrete Charme der Bürokratie. Ich komme zu dem Schluss, dass die Bürokratie, die europäische Bürokratie, eine der besten Sachen ist, die Europa überhaupt geschaffen hat. Es ist nicht, dass wir gegen die Bürokratie ein ganz gutes Europa hinbekommen haben, sondern wegen der Bürokratie. Früher haben wir Konflikte in Europa ausgetragen, indem wir uns regelmäßig die Köpfe eingeschlagen haben. Und die Deutschen waren immer in der ersten Reihe. Also die waren damit die Besten. Wir waren im Prinzip über Jahrhunderte der Mittlere Osten der Welt. Das war unsere Beschreibung. Und seit wir bürokratisch über Regeln, Gesetze, Gesetzentwürfe, Standards die Sachen versuchen zu regeln, läuft der Laden. Da haben wir eine zivilisierte Form gefunden, mit dem wir dieses Europa friedlich halten und sogar Wohlstand schaffen. Wir sind ja die reichste Region in der Welt. Fahr mal woanders hin. Also es ist uns wirklich allerhand gelungen und das haben wir den Bürokraten mit ihren Aktendeckeln unterm Arm zu verdanken. Wir haben es im Prinzip an die outgesourced, wie man es so im Business sagt. Also diese ganzen Konflikte, Bürokraten, kümmert euch darum, macht irgendwelche Regeln und haltet den Laden hier friedlich. Und das machen die. Die werden gut bezahlt, aber ist ja okay. Und letztendlich sind es ja auch relativ wenig. Hat mich selbst überrascht. Also 55.000 Eurokraten in ganz Europa, 33.000 davon in Brüssel. In Berlin alleine sind 250.000 Bürokraten, in Deutschland 2,5 Millionen. Also eigentlich war gerade beim Saarländer Rundfunk, als ich denen gesagt habe, da gibt es mehr Bürokraten im Saarland als in ganz Europa, hat sie sich gewundert. Also diese wahnsinnig kleine Brüsselmaschine, warum sollen wir denn vor der Angst haben? Und gleichzeitig schaffen die Frieden und Wohlstand in Europa. Ab und zu kommt auch mal eine gerade Gurke raus, aber Mann, also da braucht man sich nicht groß aufregen.
Vielleicht, ja, ja. Also kleine Brüsselmaschine, aber du hast sozusagen mir das nächste Stichwort gegeben, reichste Region der Welt. Okay, Ausrufezeichen ist unterschrieben. Und trotzdem fällt mir in deinem Buch auf, und da ich sozusagen als Ostdeutscher quasi zu den Osteuropäern gehöre, fällt mir natürlich nicht erst jetzt auf, dass es sehr wohl arme östliche Zuzügler gibt in die große Familie Europas mit ganz unterschiedlichen Nähen oder Entfernung. Aber wir haben ein Problem, da entsteht ein gewisser Druck. Und wie ich heute gelernt habe hier auf der Buchmesse, das ist kein Postfakt, sondern es ist ein Ostfakt. das kommt ein bisschen kurz, oder habe ich da was überlesen? Wie gehen wir also genau mit diesem Fakt der wohlweislichen und nachweislichen Ungleichheit in diesem eigentlich ganz gut funktionierenden und gesteuerten Europa um?
Also ich und auch das Buch versuchen keine Krisen oder Probleme wegzudrücken. Also wir haben wirklich einen Haufen Probleme, gerade dieses Thema, dass wir im Prinzip eine Wirtschaftsordnung auch mitgeschaffen haben, den Neoliberalismus. Der ist ja nicht nur eine amerikanische Erfindung, sondern unsere britischen Freunde und auch die Deutschen haben ja da wahnsinnig mitgewirkt. Der hat Probleme verursacht. Der hat Reichtum geschaffen, aber auch viel Armut und Ungleichheit. Aber das ist nicht ein europäisches Thema an sich. Es ist vor allem ein Thema auch von Nationalstaaten. Also Deutschland hat ja eine riesige Ungleichheit, auch im europäischen Vergleich und sogar weltweit. Also wir können es nicht nur an andere abschieben, Großbritannien sowieso. Es ist nicht, weil die EU da ist, dass wir diese Ungleichheitsthema haben, sondern weil wir als Nationalstaaten das auch nicht besser bisher hinbekommen haben. Man könnte sich wünschen, dass Europa da einen Schritt vorausgeht. Und ich sage, wir sollen in Richtung gehen, also Europa aus meiner Sicht, ich versuche auch eine andere Sprache zu verwenden. Also nicht die typische Europasprache, sondern für mich ist schon mal, Europa ist eine Sharing Economy. Klingt irgendwie gut. Junge Leute werden sagen, Mensch, Sharing Economy, Airbnb, Uber und so, eine gute Sache. Aber Europa war tatsächlich eine Sharing Economy, weil wir haben Kohle, Stahl und alles Mögliche geteilt und seitdem funktioniert es. Aber wir müssen zu einer Sharing Society werden, also einer Gesellschaft des Teilens. Und da muss Europa vorangehen. Meiner Meinung nach sollten wir anfangen, darüber nachzudenken, so ein Grundeinkommen für alle zu schaffen, europaweit und nicht erst in Deutschland oder jetzt in Finnland fangen sie ja an. Also das sind doch die Sachen, mit denen Europa in den nächsten Jahren voranschreiten kann, Visionen schaffen kann. Also da sehe ich Entwicklungsspielraum, aber wir sind auch nicht viel besser in vielen Sachen als der Rest der Welt, aber vielleicht ein kleines bisschen besser.
Okay, ich glaube es ja. Und trotzdem ist es natürlich so, dass Ungleichheit natürlich ein Schmierstoff des Kapitalismus ist. Wenn du jetzt zum Beispiel von Grundeinkommen, allgemein ausstreubarem Grundeinkommen für vielleicht alle Europäer als Zukunftsvision sprichst, wie kriegt man sozusagen genau dieses andere Funktionsprinzip, das Systemische, gebändigt?
Naja, also es geht ja weiter. Ich will ja nicht einfach den Status quo verteidigen. Ich sage ja nicht, Europa ist jetzt am Ende, so wie wir es geschaffen haben, und nicht weiter, sondern Europa ist im Prozess, sich zu verändern. Aber immer in der Vergangenheit, sagen wir, unser kapitalistisches System war auch ein nationalstaatliches kapitalistisches System. Und da im Wettbewerb haben sich die Nationalstaaten bekriegt mit Gewalt. Und zumindest innerhalb dieses kapitalistischen Systems hat Europa, diese europäische Vereinigung, einen gewissen Ausgleich geschaffen. Das ist schon mal ein Fortschritt. Das ist ja nicht das Ende vom Weg. Da gibt es noch was zu tun. Aber es ist viel besser, als was wir jemals zuvor hatten. Und einfach diese Frage, finde ich, sollten wir anerkennen, ab und zu uns auch mal auf die Schulter klopfen und sagen, well done. Anstatt uns jetzt dauernd schlecht zu reden, das finde ich Quatsch, und damit die Sache zu verlieren, die wir uns ja hart erarbeitet haben, jeder von uns, mir als Ossi, der da nach dem Mauerfall weggerannt ist in den Westen, ich hatte auch wahnsinnig schlechte Voraussetzungen, Studium, was nichts mehr wert war, musste mich durchboxen und also es war nicht, was immer Leute sagen, naja, du bist ja Elite oder so, nee, wir haben uns das erarbeitet und da kann man ruhig mal ein bisschen stolz drauf sein, also ich bin es jedenfalls.
Mhm. Stolz kannst du auch auf eine Formulierung sein, die mir äußerst sympathisch war und wo ich auch nochmal nachhaken möchte. Du wünschst dir als natürlich auch Verfechter der offenen Gesellschaft, eine Gesellschaft, ja, vielleicht sogar die EU, als eine Gesellschaft, die permanent Entwicklungsland ist. Könntest du das noch ein bisschen näher ausführen, was das bedeuten könnte?
Ja, also wenn man eintritt für unsere Demokratie und für unsere offene Gesellschaft und für Europa, dann wird man heutzutage schon als ewig Gestriger bezeichnet, weil man eintritt in gewisser Weise für eine Sache, die es ja schon gibt und sagt, naja, du bist ja alt und willst jetzt das verteidigen, was wir haben. Wir müssen auch in die Zukunft gucken. Und ich will natürlich in die Zukunft gucken, klar. Aber das heißt ja nicht, dass alles, was wir jetzt haben, Mist ist. Also ich denke, wir sind Entwicklungsland insofern, dass wir eine Sache entwickelt haben, wo viele Sachen wunderbar funktionieren, aber wo es wahnsinnig viele Probleme gibt. Gerade das Thema Ungleichheit, was wir schon angesprochen haben, aber es gibt noch viele andere Probleme. Also wir sind ja auch beim Klimawandel nur kleine Schritte vorausgegangen. Also da steht vielleicht Europa besser da als andere Teile, aber letztendlich funktioniert das System nicht. Ja? Also es gibt ein Riesenproblem, Energie, Klimawandel, da fangen wir jetzt gerade an. Und es gibt noch viele andere Themen, aber das heißt für mich Entwicklungsland und das will ich positiv besetzen. Also Entwicklungsland sind nicht die nichts auf die Reihe kriegen, sondern die Schritt für Schritt noch ein Stück weitergehen.
Was ich natürlich sehr sympathisch finde, dass wir nicht zu Ende kommen, dass wir ganz einfach nicht fertig sind in der EU oder mit der EU, sondern sie sich weiterentwickeln wird und wir vielleicht noch gar nicht wissen oder ahnen können, wie das noch weitergeht. Also im Positiven, vielleicht aber auch im Negativen. Wir wollten Spaß haben, wir haben noch 5 Minuten, jetzt noch 4 Minuten. Kurz das Thema Fußball. Du versuchst natürlich diesen Vergleich aufzuziehen. Vermeintlich funktioniert das Prinzip europäischer Fußball besser als die EU selbst, wäre deine These, die du ja ausführst. Im Fußball spielt man ja gemeinsam und miteinander. Es gibt Verlierer und Gewinner, klar. Und eine Woche später kann sich das Verhältnis natürlich drehen. Da sind die Verlierer dann die Gewinner. Es gibt Platzverweise. Ja, auch manchmal ganz gut, dass es die gibt. Und was das Wichtigste erscheint, es geht um etwas. Ja, was hat denn nun die erwachsene Dame EU nicht mehr oder noch nicht? Ist es das Spielerische oder ist es ein noch verfeinerteres Regelwerk? Also immer im Angesicht des europäischen Fußballs.
Also als ich das Buch geschrieben habe, war es mir wichtig zu sagen, die Europa ist viel mehr als Politik. Also wir haben die schönsten Landschaften in der Welt, wir haben tolle Architektur, wir haben tollen Fußball. Wenn wir zusammen eine Olympiamannschaft hätten, würden wir immer Olympia gewinnen. Und sowieso sind wir als Europa immer Europameister in allem eigentlich. Also und in vielen sogar Weltmeister. Also und ich komme sogar auf Singen, war bisher kein Fan von Eurovision Song Contest, bin aber fast einer geworden. Auch interessant. Und dieses Thema Fußball hat mich beeindruckt erstmal, weil Fußball in Europa wahnsinnig Multikulti ist. Also die Mannschaften sind ja total gemischt. Also auch international. Ich finde es toll am Fußball in Europa, dass die Hierarchie klar ist. Also wenn Bayern oder Leipzig die Meisterschaft gewinnen in Deutschland, ist eine super Sache. Kann man stolz drauf sein. Aber richtig zählt ja nur die Champions League. Ja? Also ist klar, wenn man wirklich mitspielen will, muss man in Europa gewinnen. Und so stelle ich mir das auch vor, dass man sagt, also Merkel, Deutschland, Kanzlerin, super Sache, aber der nächste Schritt muss doch eigentlich Europa sein. Also die muss doch eigentlich den Job von dem Tusk haben wollen. Und weiß nicht, ob der Tusk besser ist, aber jedenfalls, also ist eine Frage von Hierarchie und ich glaube, in diese Richtung werden wir werden wir uns bewegen müssen. Ich finde es auch interessant, wie Fußball sich entwickelt hat. Es gibt viele Vergleiche da zur EU, dass früher haben die Leute sich gebolzt, da war Fußball eigentlich sowas Ähnliches wie Rugby. Und dann haben sie ein paar Leute in der Kneipe zusammengesetzt in London und haben angefangen, ein paar Regeln zu machen. Insofern ein paar Fußballbürokraten saßen in der Kneipe. Vielleicht sollte man die Ratssitzung in der Kneipe machen, das ist vielleicht dann auch besser. Und die haben angefangen, Regeln zu machen. Und seitdem Fußball Regeln hat, funktioniert es. Dann hat man immer noch nachjustiert, bis hin zu, tragen die jetzt kurze oder lange Hosen und rote und gelbe Karten und Elfmeter und so weiter. Es geht ja immer weiter. Also auch Fußball ist Entwicklungsland. Ja. Aber Regeln und Hierarchie waren für mich eine interessante Erfahrung beim Fußball. Und dann war natürlich meine eigene Geschichte. In Ost-Berlin war ich Union-Fan, auch weil ich nicht BFC-Fan sein wollte, war ja der Stasi-Club. Dann bin ich nach London gegangen und da war ich Fulham-Fan, auch ein toller Club, so ähnlich wie Union. Einmal nur war ich Fan von einem großen Club, als ich in Turin wohnte, Juventus Turin. Aber es war eine besondere Zeit, da waren wirklich alle Superstars auf einmal in Turin zusammen, der ganzen von Europa und wahrscheinlich der Welt, die hatten so eine Art Dreamteam und es war schon toll. Also persönliche Geschichte, aber auch zu gucken, was funktioniert denn da und was können wir davon lernen. Und ich finde sogar beim Eurovision Song Contest Sachen, von denen man lernen kann für Europa. Also vielleicht kommt die europäische Bewegung gar nicht aus Brüssel und der Brüsselmaschine, sondern von den Eurovision-Fans oder den Fußballfans oder vielleicht von diesem Pulse of Europe, was wir jetzt überall in Europa sehen und was ich wirklich eine tolle Initiative finde.
Sie merken, André Wilkens könnte jetzt noch weiter schwärmen oder positiv in die Zukunft schauen. Lesen Sie das Buch. Wichtig ist vielleicht mehr Regeln, aber weniger Grenzen. Und wer das Buch wirklich natürlich kauft und dann nur querlesen möchte, der kann auch auf das Ende springen. Denn da hat der Wilkens noch 15,5 lesenswerte Eurovision parat. Und mein Favorit ist die Nummer 4. Und da heißt es, Nationalismus ist auch keine Lösung, denn Nationalismus ist out. In diesem Sinne.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.